Zum nächsten Vortrag Professor Dr. Eduard Heindl. Wie soll ich Sie beschreiben? Ich würde mal sagen, ein Tausendsasser, ein multipler Lösungsfinder im Umfeld nicht nur der Energietechnik, sondern auch in dem, was Sie halt als Professor machen. Da sind Sie, glaube ich, mehr in der Informationstechnik zu Hause, aber halt Sie sind einerseits beruflich bei Siemens, bei der Uni Tübingen gewesen, dann sind Sie tätig als freier Referent, sind Buchautor von 5 Fachbüchern, haben ein Diplom in der Physik als Ingenieur und in Tübingen, also ab und zu hat es sich Richtung Schwaben rüber verschlagen, aber Sie kommen eigentlich aus Bayern. Aber Sie sind jetzt wieder in Schwaben und zwar an der Hochschule Furtwangen und das haben Sie eine Professur für E-Business-Technologie. Betreiben ziemlich erfolgreich den Solarserver, den kennen wahrscheinlich viele von uns, dafür sind sie auch mal ausgezeichnet worden und viele andere und eine schöne, interessante Speichertechnologie haben sie auch, wofür sie auch den Querdenker Award erhalten haben letztes Jahr. Herr Heindl, bitteschön, stellen Sie uns hier vor.
Ja, vielen Dank für die schöne Einladung und für die schönen Worte zu der schwer gedachten Idee, wie man denn Energie auch noch speichern könnte. Also, das ist vielleicht mal erfrischend, nachdem wir nun ein paar immer ähnliche Sachen gesehen haben. Also, es geht um die Frage, können wir die Lösung des Stromspeicherproblems tatsächlich mit so einem großen Felsen hinbekommen? Und ich will meinen Vortrag in ein paar Teile gliedern. Zunächst will ich ein bisschen das Grundprinzip von dem System erklären, wie man das System baut. Und dann gehe ich auf die technischen Eigenschaften ein, auf die wirtschaftlichen Eigenschaften und mögliche Standorte und Geschäftsmodelle, wobei das natürlich noch sehr weich ist und da noch keine allzu präzisen Informationen zu erwarten sind. Aber die Abschätzungen vielleicht ganz interessant. So, nun, wie funktioniert das Konzept, ja, wie wir es bei allen Pumpspeicherkraftwerken eigentlich kennen? Die Grundidee, es gibt niedrigen Strompreis, wir pumpen Wasser, aber diesmal eben nicht in eine Kreidegrube, sondern diesmal in das Volumen unter einen Felsen. Dieser Fels wird aufgrund der hydraulischen Drucks angehoben und man muss wirklich sagen, Hydraulik ist immer ein bisschen unbekannt, aber da gilt eine Gesetzmäßigkeit, die heißt Druck mal Fläche. Und hier ist die Fläche enorm groß, also viel größer wie bei dem, was Sie an der Autotankstelle kennen, wenn mal das Auto hochgehoben wird. Wir haben es hier also im Bereich von Hunderten von Hektar zu tun. Also daher sind enorme Kräfte vorhanden. Die können also tatsächlich die Felsmasse anheben mit relativ moderaten Drücken, wie wir sehen werden. Und im Fall, dass wir wieder mal einen etwas höheren Strompreis sehen, und zwar muss er nicht allzu viel höher sein, es reichen uns bereits 20% mehr Strompreis, können wir wieder mit dem Verkaufen anfangen, weil wir mit dieser Wasserpumptechnologie in dem 80% Wirkungsgrad von Pumpspeicherkraftwerken sind. Das heißt, also, wir können mit sehr kleinen Margen schon ganz interessante Geschäftsmodelle entwickeln. So, nun kommt die interessante Physik oder Geometrie von diesem Teil, die sich wirklich grundsätzlich von allen anderen Speichertechnologien unterscheidet. Und zwar gehen wir jetzt mal ganz einfach ran. Wir haben also einen Zylinder mit dem Radius R. Und aus mechanischen Gründen macht es Sinn, den 2R hochzubauen. Also wir haben hier sozusagen von der Seite so ein würfelförmiges oder quadratisches Gebilde. So, die Masse dieses Zylinders ist also proportional zur dritten Potenz von R. Die Höhe, die ich diesen Zylinder anheben kann, ist R. Ich kann ihn nicht höher heben, weil sonst kippt er mir nämlich. Wir haben hier ein schwimmendes System, wir bauen nämlich hier einen Dichtungsring ein und der ganze Zylinder schwimmt in einem Druckbad. Und daher verhält er sich wie ein Schiff und kann auch nicht umkippen und verklemmen oder was, solange ich mich an diese Regel halte, dass der Schwerpunkt des Zylinders unterhalb meiner Dichtungslinie ist. Dann kann also da nichts passieren. Das ist immer eine große Sorge bei dem Modell, dass es mal verklemmen würde, was auch echt blöd ausschauen würde in der Landschaft. So. Damit können wir jetzt nach dieser Formel, die wir vorher schon gelernt haben, 2Pi G Gravitationskonstante Rho Dichte, ja, da haben wir ein bisschen Glück, die Dichte ist höher wie bei Wasser, nämlich grob gesagt, der Faktor 3 oder 2,8, je nachdem, mal R hoch 4, weil wir haben dieses R hoch 3 und dieses R gibt R hoch 4. Wir haben also einen geometrischen Faktor, der dazu führt, dass die Kapazität des Systems mit R hoch 4 wächst. Ganz außergewöhnlich. So, jetzt ist die Frage, wie teuer wird das System? Es ist klar, wir müssen dieses System irgendwie ausschneiden. Dazu müssen wir bergbaumäßige Maßnahmen ergreifen und das wird immer die Oberfläche sein. Wir werden nie die Masse als solches bewegen. Das heißt, die Oberfläche können wir berechnen und die ist proportional zu r Quadrat. Ganz eindeutig. Wie genau die Kosten sind, wissen wir nicht, aber sie ist zu r Quadrat proportional. Das heißt, die Kosten des Systems fallen bei wachsendem Radius mit 1 durch r Quadrat ab. Das heißt, ich kann beliebig günstige Speicherkapazität aufbauen. Ich rede nicht über beliebig günstige Turbinen, das gibt es nicht, aber es gibt beliebig günstige Speicherkapazität, die fällt eben mit 1 durch R Quadrat pro Kilowattstunde Kapazität ab. So, jetzt kommen wir zur Frage, wie wir das konstruieren. Da habe ich einen kleinen Film vorbereitet, den ich mal einspielen will. Hat ein Student von mir sich mal die Mühe gemacht, das ein bisschen grafisch darzustellen. Wir fliegen also jetzt mal in Schluchsee im Schwarzwald oder wo auch immer man das Ding bauen will. Und gehen in die Landschaft hinein. Was wir also als erstes brauchen, ist einen tiefen Schacht. Und dann müssen hier Tunnels gebaut werden. Also darum ist auch Herrenknecht bei uns im Konsortium der Forschung drinnen. Dann werden Bohrlöcher gesetzt, um mit Seilsägen, die Sie hier sehen, die Außenflächen abzuschneiden. Also ganz grob zumindest mal so organisiert. Das ist die gleiche Sägetechnik, wie man sie aus den... Ja, und hier kommt natürlich noch Dichtungsring rum, damit das Ganze abgedichtet ist. Entscheidend ist, wir können jetzt den Ring bis da nah an die Oberfläche fahren und das war schon die Baumethode. So, mehr wollen wir dazu anschauen. Wir klicken uns jetzt aber wieder ein bisschen weiter. Also hier sehen Sie das ganze System nochmal. Hier zwei Tunnels. In diesem Tunnelbereich wird dann auch die Dichtung gesetzt. Dieser Tunnelbereich ist notwendig, um die Bodenfläche abzutrennen. Und wie geht denn das nun technisch weiter? Nachdem wir die Tunnels gesetzt haben, wird als erstes die Bodenfläche freigeräumt mit einer Schremmmaschine. Das ist so etwas Ähnliches, wie Sie es aus dem Kohleflöz kennen, wo man eben Kohle rausschremmt. Aber wir bringen das nicht nach oben, sondern wir tun diesen Abraum gleich da unten wieder verstopfen, damit nämlich dieser hernach doch große Freiraum nicht irgendwie ein bergmechanisches Problem gibt, dass er das runtersackt. Wir haben also nie einen großen Hohlraum. Also von der Seite schaut es natürlich so aus, der arme Mann der Schremmmaschine ist da nicht eingequetscht, wie wir es ihm gleich gedacht hätten, sondern wir haben hier den Aushub. Und wir schremmen immer hier hin und her und dann wird es immer gleich hier links wieder abgelagert. Wir brauchen keine so große Kranpumpe, wir haben einen Tagebau. So, jetzt haben wir es komplett ausgebrochen. Während Ausbrechen haben wir übrigens immer noch Abdichtungsfolien montiert. Wir wollen nämlich das gesamte Zylindervolumen gegen die Umgebung komplett abdichten. Dazu gibt es sogenannte Geomembranen, wie sie im Staudammbau verwendet werden oder vielleicht auch mal in anderen Dammprojekten. Das können wir eben auch einbringen, während hier diese Maschine arbeitet, wird es eben abgerollt. So, jetzt kommt die Phase mit den Sägen. Da werden also diese Sägeseile eingeführt. Es gibt also zwei Arbeitsstufen, damit man ein bisschen parallel arbeiten kann. Und diese Seilsägen sind in ihren Eigenschaften sehr genau bekannt, weil man natürlich so all die anderen Granitsteine auch schneidet, die sind in einem Badezimmer vielleicht kennen, also es werden jährlich quadratkilometerweise Granitflächen geschnitten, das glaubt man kaum. Das ist eben im Steinbruch ganz übliches Verfahren, daher kennt man die Preise übrigens hier am besten, also die Flächen, die wissen wir genau, wie teuer die werden. So, also wir schneiden hier die Flächen. Wir müssen allerdings beim Schneiden ein bisschen aufpassen, wenn wir nämlich nur einen Schnitt legen, dann ist der lithografische Druck oder der Bergdruck so hoch, dass das Ding wieder zugeht. Wir müssen einen Doppelschnitt senken, wir schauen jetzt von der Seite drauf, also das Ding. Das sind zwei Seilsägen im Einsatz und die schneiden nun und nach fällt hier Material runter. Das muss abgeräumt werden, übrigens so ähnlich wie im Kiruna das Eisenerz gewonnen wird von der Technik her. Und dann kommt der Bergdruck, der nun diesen Schacht oder Graben ist es eigentlich letztendlich zusammendrückt und dann wird es richtig dimensioniert und dafür gibt es Felsmechaniker. Dann hat man hier wieder parallele Wände und auf diese Wände kommt, wie schon immer bei mir üblich, immer wieder schöne Abdichtungsfolie, die man natürlich auch ganz gut hier aufnehmen kann. Das Ganze ist so breit, dass man hier mit solchen Körben reinfahren kann und da ein bisschen arbeiten. So, jetzt haben wir also die Abdichtung erledigt. Das Ding ist hier freigeschnitten. Na, so schaut übrigens freigeschnittener Granit aus, finden Sie hier in der Diözese in Augsburg. Da ist ein Monument hingestellt, was es aber für eine Bedeutung haben sollte. Habe ich irgendwie nie verstanden. So, jetzt schauen wir uns mal ein paar technische Details noch an. Hier haben wir die ganzen Folien in Orange eingezeichnet. Wir sehen, das Wasservolumen ist komplett abgedichtet. Hier gibt es einen Sonderbereich, da ist eine Metallbelegung an der Außenwand. Also man klebt da Metall auf die äußere geschnittene Felswand drauf. hier kommt das Dichtungssystem und je nach felsmechanischer Situation muss hier oben entweder Felssicherung angebracht werden oder man kann auch eine leichte Anfasung vornehmen von ein paar Grad Böschungswinkel, damit also wenn der Gestein da Probleme macht, ein bisschen entlastet ist. Das lässt sich aber je nach Felssituation ganz gut in den Griff kriegen. So, jetzt ein bisschen die Frage Dichtungen. Also ich bin da mit der Firma Freudenberger zusammen, die Freudenberg in Weinheim, die weltgrößte Dichtungshersteller, sind da mal Workshops gemacht. Wie geht man vor? Man hat hier natürlich keine perfekt geschliffene, senkrechte Metallwand. Es ist nicht ganz so schlimm, wie es hier ausschaut, aber Sie müssen davon ausgehen, dass wir hier einige Zentimeter Varianz haben beim Sägen. Das sind einfach Verhaltensweisen beim Sägen. Daher ist die Dichtung eine, mit so einem Steg ausgeprägt. Hier vorne haben wir die Dichtungslippe, das sind so Teflon. Teflon getränkte Kevlarbänder habe ich gelernt, die Sie in unendlicher Länge kaufen können bei diesen Firmen, die man heute übrigens verwendet, um eine Tunnelbohrmaschine abzudichten, weil wenn da Wassereinbruch ist, wollen Sie auch nicht, dass die Mitarbeiter da rausschwimmen. Daher ist also hier dieses Dichtungssystem. Nun, die Dichtung, den Druck, der hier aufgenommen wird, der kann sehr hoch werden. Daher haben wir Multidichtungen im Einsatz. Nicht nur deswegen, um jetzt diese eine Dichtungslippe zu entlasten, sondern um auch den Fels hier mechanisch kontinuierlich den Druck abzubauen. Das kann sich also hier über 10 oder noch mehr Meter erstrecken. Dazwischen sind immer Ventile, die jeweils sagen wir, vielleicht 10 Bar abbauen. Also dadurch ist es ein ganz moderater, handhabbarer Druck. Also 10 Bar schockt anscheinend die Leute nicht. Das ist ja so viel wie im LKW-Reifen. Das hält ja auch ganz gut. So, daneben gibt es noch ein zweites Dichtungssystem. Das ist sogenannte Niederdrucksdichtungssystem. Das sind im Prinzip, ich sage mal ganz Schwimmreifen, die wir da hinlegen, also die brauchen Millibar Druckbereich, aber die brauchen wir deswegen, wenn nämlich hier durch Windkräfte zum Beispiel das verschoben wird und es sind ja nochmal ein paar tausend Tonnen oder 10.000 Kilonewton, dann können wir durch ganz kleine Wasserdruckänderungen in diesen Kammern erreichen, dass der präzise wirklich millimetergenau positioniert wird. Da werden wir auch ein Experiment aufbauen in Kürze, um das nochmal schöner zu zeigen. Diese Pumpen haben normalerweise nicht viel zu tun, aber bei einer Orkansituation oder was müssen sie ein bisschen was tun. Übrigens, die Corioliskräfte führen auch zu einer kleinen Kraft, nämlich immerhin 100 Tonnen, die da drauf drücken, die müssen wir auch kompensieren. Also da muss man ein bisschen nachregeln, ist aber minimal, weil normalerweise sind die Kammern hier abgedichtet, dann passiert erstmal gar nichts, wenn da was passiert. So, jetzt haben wir noch ein Risiko, wenn das Ding hier kaputt geht. Man muss immer, wenn man mit sowas bauen will, auch den TÜV im Auge haben. Der hat ja immer Sorgen, dass dann dieser Dichtungsring hier kaputt geht. Und das ist in der Tat nicht lustig. Da käme wie bei einem Dammbruch nämlich viel Wasser raus. Und zwar, tolle Springbrunnen, 1000 Meter hoch und so. Jetzt hat uns die Natur eine ganz tolle Möglichkeit gegeben, eine inhärente Sicherung zu bauen, wenn man draufkommt. Und zwar haben wir gelernt, dass hier ein Druckbad ist. Und wir bauen also hier einen Betonwulst rum, um den unteren Teil des Zylinders. Und die ist so dimensioniert, dass sie normalerweise hier nicht reinpasst. Also hier unten ist ja dieser, da sieht man den Tunnel, da bauen wir die also ein bisschen größer, die Betonwulst, wie der Führungsschacht. Wenn jetzt der Druck anliegt von einigen 10 oder 100 Bar vielleicht, dann verkleinert sich dieser Zylinder um einige Dezimeter, bis hin Meter, je nach Größe. Damit wird das Ding gängig und kann hier fahren. Sobald hier ein Druckabfall entsteht, sinkt der Druck, dieser Zylinder dehnt sich aus und quetscht sich massiv gegen diese Wände, wodurch eben kaum mehr Wasser hier durch kann, ein bisschen wird man wahrscheinlich immer noch durchspritzen können, aber dann ist das Ganze stabilisiert und kann also nicht irgendwie katastrophal sich da anfühlen. Man kann dann den Rest Wasser, das noch rauskommt, üben, oben mit so Bläden, Wasserdichtungen noch abfangen, wenn man es ganz genau nimmt. Also wie man das im Design, kann man es wirklich so designen, dass es inhärent gesichert ist, dass keine Elektronik oder sonst was hüllt. So, jetzt kommen wir mal zu den technischen Daten. Und da muss ich sagen, obwohl ich ein Konzept erzähle, können wir eigentlich ganz verschiedene Speicher bauen. Weil nämlich die physikalischen Größen so krass auseinanderlaufen aufgrund des Erdhoch 4 Gesetzes, dass wir eigentlich von völlig verschiedenen Speichern reden müssen. Wir haben auf der einen Seite in meinen Worten einen kleinen Speicher von 60 Meter Radius, 20 Zentimeter Radius. Der hat also Durchmesser 125 Meter, ein Felsvolumen, 1,5 Millionen Kubikmeter. Und wir arbeiten hier mit einem Druck von 26 Bar. Das ist also ganz typischer Druck von kleineren Pumpspeicherkraftwerken, also überhaupt nichts Dramatisches. Und wir können in diesem kleinen Konzept, also 500 Gigawattstunden oder immer eine halbe Gigawattstunde abspeichern. Das wäre zum Beispiel für eine Stadt interessant, die autonom werden will. Das wäre sozusagen die kleine Sache. Jetzt, wenn sie größer werden, wenn wir das verdoppeln, 125 Meter haben sie bereits 8 Gigawatt. 125 Meter entspricht also bereits Goldisthal. Das ist das größte Pumpspeicherkraftwerk in Deutschland. Das heißt, wir haben also durch die Verdopplung versechzehnfacht unsere Leistung. Das ist eine richtig massive Ressource schon für das Energienetz. Wenn ich jetzt nochmal, größer bin, 250 Meter, komme ich in einen Bereich, wo wir überhaupt keine Pumpspeicher in Deutschland kennen, 124 Gigawattstunden, würde also so ein relativ kleines Ding, also ein großer Sportplatz, so eine typischerweise sagen wir so eine Trabrennbahn, reicht bereits aus, um mehr Speicherkapazität zu haben, wie gesamt in Europa, außer Norwegen, installiert ist. So, und wenn ich jetzt, wenn ich jetzt auf 500 Meter gehe, dann komme ich in den Bereich der Bruttoenergiespeicherung, also ohne Auspumpverluste, von 2 Terawattstunden. Ich habe es übrigens mal umgerechnet, als Physiker macht man das ja sofort, wie viel Masse ist das, das entspricht 80 Gramm Materie, die komplett umgewandelt wird, wenn ich sie freisetze. Komplett. Ja, also der Zylinder ist also wenn er oben ist, 80 Gramm schwerer, nur so für die Physiker unter Ihnen. So, ja, das gibt es nicht mal ganz selten in der Branche. So, jetzt ist die Frage, kann man denn sowas überhaupt theoretisch bauen? Und das Einfachste ist, wir fragen mal die Natur, wurde sowas schon mal gebaut? Weil es wurde tatsächlich technisch nie gebaut, irgendwas in der Richtung. Es gibt praktisch nichts Technisches, was so mal designt wurde. Und hier bei meinem letzten Urlaub auf den Färöerinseln, ich war ja gerade Fahrrad im Norden, hatte ich also hier dieses Foto aufgenommen, hier ein bisschen hübscher. So, das hier ist ein 80 Meter hoher Fels, der rausschaut, der aufgrund der Brandungssituation so freigespült wurde. Sie sehen sogar, dass der negativen Böschungswinkel hat, das kann also nicht wirklich schwierig sein. Und daneben das Cliff hier, der schafft schon mal 300 Meter. Das ist jetzt auch nicht so ein spezialisierter Gestein. Sie sehen, das ist ein Schichtgestein hier auf den Färöerinseln. Keine Ahnung, was das genau ist. Das geht also auf jeden Fall, wenn Sie ein bisschen weiter reisen, weil ich nicht selber dort, aber das Internet bietet ja das. Hier sehen Sie einen Wasserfall über 1000 Meter Höhe in Venezuela. Das heißt, hier müssen wohl 1000 Meter senkrechte Wand sein. Und die Natur hat halt selten diese Situation uns geboten. Es gibt noch in Kanada 1200 Meter hohe Eiszeitfreischabungen. Also wir können davon ausgehen, dass Fels mechanisch normal 1000 Meter nicht unmöglich sind. Auch wenn sie nicht am Anfang gleich gebaut werden. Wir bauen zunächst mal in der Dimension, die also anscheinend ganz easy geht. So, jetzt kommen wir mal ein bisschen detaillierter in die Leistungsdaten hinein. Wie beteiligen wir das Ganze? Erstmal, wie viel Wasservolumen ist denn da drin? Nun, unser relativ kleines Teil hat also hier 700.000 Kubikmeter. Und die Energiedichte pro Kubikmeter wurde vorher irgendwas mal schon erwähnt. Hier 0,63 Kilowattstunden, das ist nicht so wahnsinnig prickelnd, das war jetzt glaube ich so schon ein bisschen mehr wie bei Ihnen, ja, vorher, aber so, wenn wir höher werden in unserem Turm hier, dann geht es rauf bis zu 5 Kilowattstunden pro Kubikmeter. Man möge sich aber Folgendes überlegen, die Kubikmeter sind gar nicht so entscheidend, die Frage ist am Schluss, wie viel sind es pro Quadratmeter Erdoberfläche? Und da werden wir gleich die Zahlen sehen. So, was passiert, wenn ich das Ding jetzt vollpumpe? Wenn ich das 8 Stunden mache, dann habe ich eine Leistungsaufnahme für unser Stadtwerk, also das ist mein Stadtwerkmodell hier, ich habe tatsächlich auch schon konkrete Stadtwerke im Auge, die da Interesse, sogar 2 schon, die das bauen wollen, die sagen, und da haben wir 60 Megawatt Anschlussleistung, das ist also eine mittelgroße Stadt Anschlussleistung. So, wenn ich jetzt größer werde, 125 Meter, dann und in den 8-Stunden-Zyklus laufe, komme ich genau in die übliche Pumpspeichersituation. Wenn ich jetzt noch größer wäre, dann merke ich, hopps, das wird irgendwie ein bisschen unrealistischer. Hier sind wir also bei 15 Gigawatt Anschlussleistung und wenn Sie hier das monumentale Teil hier in 8 Stunden hochheben wollen, was also kein vernünftiger Mensch plant im Moment, dann wären wir bei 250 Gigawatt. Nur damit man diese Dimensionen sieht. Vierte Potenz ist extrem in der Wirkung. Wir haben also völlig andere Regimes, in denen wir uns da bewegen. Wir müssen uns aber fragen, gibt es überhaupt so viel Wasser? Und was können wir denn überhaupt machen? Also geht es überhaupt? Und was geht? Also, zunächst mal schauen wir mal an, wieder unser kleines Teil für die Stadtwerke. Das ist also kein so großes Drama. 27 Kubik pro Sekunde kann man also irgendwie meistens auftreiben, wenn man da von Flüssen ist oder auch von Seen. Wenn wir in den 125er Speicher gehen, dann müssen wir schon eher schauen, dass man diese Wassermenge hat. Da ist es ganz geschickt. Man pumpt nicht genau in 8 Stunden gleich hoch, sondern man hat vielleicht so 2-3 Tage und am Wochenende. Und hier kommen also in Turbinenleistung von so einem Gigawatt. Das entspricht so der Schluchsee-Konfiguration ungefähr. Wenn wir noch größer werden, 250, dann kommen wir definitiv in den Langzeitbereich. Da können wir zum Beispiel mit einem Zulauf innerhalb von einer Woche rechnen. Also so ein typisches Tiefdruckgebiet und dann wieder ein Hochdruckgebiet. Also so ein typischer Wochenzyklus. Haben wir auch ein paar Mal schon in den Bildern gesehen. Würde man mit 81 Kubik pro Sekunde schaffen, das ist übrigens die Zulaufleistung von Schluchsee vom Rhein her. Das entspricht einer ganz typischen Druckstollen. Und wir können also hier mit 700 Megawatt das betreiben. Gehen wir jetzt in dieses monumentale Teil mit 500 Metern, wo wir also wirklich im Terawattstundenbereich jetzt sind. Wir sind wirklich im Terawattstundenbereich, völlig ungesehen in der gesamten Pumpspeicherbranche. Dann kommen wir also hier in den Bereich, wir wollen gar nicht innerhalb von Tagen und nicht von Wochen, sondern wir gehen in Monats- oder im Saisonbereich hinein. Wir denken das jetzt nicht mehr über diese kurzfristigen Sachen. Wir werden das natürlich nicht so betreiben, dass man da einmal hoch und einmal runterfährt. Da wird eben immer zugepumpt, wenn man will, und immer abgelassen, wenn man will, immer wenn es der Strompreis bietet. Wir können den Strompreis definitiv dann auf einen Cent Spread halten, wenn wir das Ding haben. Das wird für die Gasleute ein bisschen blöd, das gebe ich zu, aber ja, da müssen wir schon mal wieder. So, hier habe ich jetzt mal eine Turbine dran gesetzt, und ich sage, wir reden hier über Energieversorgung von, das ist die Energie, die Deutschland in einem Tag gesamt verbraucht, also mit 2,7 Gigawatt Leistungsanschluss. Jetzt mal ganz kurz nochmal, wir haben jetzt ganz viele Folien schon gesehen, wie viel Energie die Leute so verbrauchen und wie teuer das wird. Ich habe die Zahlen nochmal hingeschrieben, weil ich weiß, in Rom auf der Speicherkonferenz, da wurden wieder Batterien ohne Ende vorgestellt, und ich finde das immer ein bisschen stressig, wenn man dann die Zahlen dazu kriegt. Also in Deutschland, wenn wir diese Woche Strom haben wollen pro Person, dann sind das 147 Kilowattstunden. Das heißt, jede Person, wenn sie mit Bleiakkus arbeitet, muss 25.000 Euro Bleiakkus im Keller stellen, wobei der Weltkraftvorrat nur die Hälfte der Bundesrepublik abdeckt und dann ist alle. Bei Lithium ist es ein bisschen besser, aber Sie wissen, Lithium-Batteriepreise, selbst wenn die nochmal um einen Faktor 10 nach unten gehen, dann liegen sie hier immer noch sehr weit oben. Letztendlich hätten Sie, wenn Sie mit Batterien arbeiten, Speicherkosten in Deutschland von 2.000 Milliarden bis 10.000 Milliarden. Also das übertrifft dann auch noch die üblichen EU-Rettungsfonds. So, jetzt versuchen wir mal das Ganze hier wirtschaftlich zu bauen. Da hätten wir mal den Neubau gegeben. Ja, also wir überlegen uns mal, wie teuer ist eigentlich so eine Speicherladung? Also eine Größe, die man sehr gut zum Abschätzen der Wirtschaftlichkeit machen kann, ist, ich pumpe das Ding mal mit billigen Strom hoch, ob das jetzt 0 Cent oder 2 Cent oder was auch immer kostet. Das heißt drum, ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich aber am Strommarkt in Zukunft vielleicht 100 Euro erlöse. Wenn Sie nur von 50 ausgehen, halbieren Sie die Zahl einfach. So, dann habe ich unser kleines Ding, und das einmal hochgepumpt ist, sind das 48.000 Euro. Und wenn Sie das öfters rauf und runter schaukeln lassen jeden Tag, da läppert sich langsam was auf der Sparkasse. So, wenn Sie jetzt zu den größeren Teilen gehen, wird das echt sensationell. Das große Ding, wenn Sie einmal vollgepumpt haben, dann besitzen Sie 200 Millionen Euro an Energie. Und wenn Sie den ganz schlecht verkaufen, dann sind es immer noch 100 Millionen Euro. Ein einziges Mal hochpumpen. Jetzt ist die Frage, wie viele Speicherzyklen bekommen wir hin? Gehen wir mal davon aus, wir könnten hier zum Beispiel 100 Speicherzyklen im Lauf des Abschreibungszeitraums fahren. Also nicht in einem Jahr, sondern innerhalb von 20 oder 30 Jahren, dann können wir mit diesem Ding 19 oder fast 20 Milliarden erlösen. Das heißt, wir befinden uns hier in dem Bereich, dass wir also zumindest, wenn wir es schaffen, mit 20 Milliarden das Ding zu bauen, ökonomisch werden, selbst wenn wir nur zweimal im Jahr das irgendwie nutzen können. Also wir fahren sozusagen ja nicht, die Turbinen sind so ausgelegt, dass sie sechsmal im Jahr hochlaufen könnten, aber man wird es natürlich nicht immer genau erwischen und so, aber wir können also in dem Bereich uns vorstellen, dass wir zumindest Einnahmen haben. Wie teuer es wird, kommt gleich noch. Aber das gilt ja für die anderen Systeme auch. Die kleinen Systeme, da müssen sie natürlich öfters rubbeln, sage ich mal. Hier haben wir bei den kleinen Stadtwerke-Modellen natürlich typisch im Solar- oder Tageszyklus. Da fahren sie eben 300 Zyklen im Jahr und das 20 Jahre lang. Da kommen sie auch auf 290 Millionen Erlös. Die Frage ist, reichen 290 Millionen, um das zu bauen? Daher schauen wir uns mal die Baukosten an. Die Baukosten kann man ganz gut abschätzen. Und zwar wissen wir, wie teuer Tunnels sind. So ein typischer Straßentunnel, der darunter wird wahrscheinlich eher billiger werden, aber sei es drum, das ist so 10.000 Euro pro Meter bohren. 500 Euro pro Meter ist schon sehr sorgfältige Bohrung. Die meisten Bohrungen sind billiger, aber man müsste ja ein bisschen treffen am Schluss, unsere Tunnels. Sägen ist total bekannt, da muss man, also 9 Dollar steht da immer drin, ich habe mal 10 Euro genommen. Abraum, wir müssen ein bisschen Abraum generieren, weil wir diesen Schacht da freilegen. Das ist in Deutschland ja relativ teuer, diesen Abraum irgendwo hinzulegen. Vielleicht kann jemand verbrauchen. Also einer hat schon vorgeschlagen, man verkauft den Schotter dann an die Bundesbahn, die braucht ja die Schotter. So, dann haben wir hier die Bodenplatten. Die Bodenplatte abtrennen ist eine sehr, glaube ich, sehr großzügig geschätzt, weil das sind die Zahlen im Moment nicht genau da. Ich habe jetzt allerdings von Caterpillar, die wollen das bauen, die damit es wahrscheinlich ein bisschen runtergehen. Also 1.000 Euro pro Quadratmeter. Das ist also wirklich sehr teuer geschätzt. Wahrscheinlich sind wir hier ein Faktor 10 fast drunter, aber irgendwann muss man ja anfangen. Die Dichtfläche aus Edelstahl, man hat mit der 200 Euro Abdichtung. Die Dichtungsring, ja, der Dichtungsring kostet, weil wir ja doch diese Stufen haben und so, 10.000 Euro pro Meter. Aber das kann man dann, ja, ist halt ein langer Ring. Wenn es genau rumgeht, ist es 31 Millionen, also Pi. So, die Summe all dieser Dinger liegt unter 2 Milliarden. Wir haben vorher gelernt, dass wir mit dem Teil 20 Milliarden erlösen. Den Rest können Sie für Turbinen ausgeben und Stromanschluss. Und was weiß ich noch. So, also daher schauen wir uns mal die Investmentsituation an. Wie teuer ist der Bau einer, oder wie wir es vorher gelernt haben, eine zusätzliche Kilowattstunde zum Beispiel in der Kaverne abspeichern, haben wir ja vorher gehört, zum Beispiel bei den Gasturbinen. Wie teuer ist eine zusätzliche Kilowattstunde Kapazität in unserem System? Nun, für die Stadtwerke wird es halt teuer, 81 Euro pro Kilowattstunde. Das ist aber ganz üblicher Preis so im Pumpspeicherkraftwerk-Rahmen. Gehen Sie auf das zweitgrößte Modell, sind wir bereits bei 17. Und sensationell finde ich, wenn wir auf 500 Meter gehen, sind wir unter einem Euro für jede zusätzliche Kilowattstunde Kapazität. Das heißt, Sie sind also praktisch bei Null, wenn man das mit anderen Systemen vergleicht. Als Selbstverständnis mit. Ja, damit sehen wir also die Investitionskosten. Hier haben wir nochmal aufgeführt. Ich habe jetzt einfach diese Zahlen, die hat man ja, Tunnellänge und so weiter, kann man für jedes Modell aushängen. Hier kostet es 39 Millionen plus Turbinen, dann sind wir vielleicht bei 60 Millionen oder 70. Da kommen wir aber hier mit Erlösen hin, die doch deutlich drüber liegen und bei den anderen Systemen vergleichbare Situation, dass wir die Investitionskosten meistens um eine bis zwei Größenordnungen unterhalb der tatsächlichen Einnahmen haben. Wobei hier die Einnahmen, wie gesagt nochmal, das sind keine Tageszyklen, das sind zwei Monatszyklen. Das ist wirklich, oder noch langsamer gefahren, also das muss man wirklich wissen. So, man kann nun das Ganze natürlich auch noch rechnen gegen andere Speichersysteme, wobei diese Rechnungen erstmal so ganz grobe Abschätzungen sind. Stromeinkauf, Verkauf und unterschiedlichen Turbinengrößen. Was ich hier eigentlich zeigen will, ist Folgendes. Hier stehen Arbeitsstunden und wir sehen, dass diese grüne Zone, das ist also die oberhalb Null Rendite, also wo man eine Rendite macht, hier unten ist das Verlustgeschäft, dass wir mit relativ wenig Arbeitsstunden, nämlich schon im Bereich von 200 oder 300 Arbeitsstunden bei sehr großen oder bei etwas moderateren Systemen, bei vielleicht 500 Arbeitsstunden, in den Bereich ökonomische Darstellbarkeit kommen. Und wir haben ja schon gesehen, die Zahl der Stunden, in denen man wirklich mitspielen kann, sind dazu beliebig viele. Wir müssen also da schauen, dass man nicht mit irgendwie dann 2000 Stunden das kalkuliert. Das wird nicht klappen, weil, das wird nicht klappen. Siehe Erdgaskraftwerk mit den gleichen Faktoren gerechnet, also Turbinenpreis und so weiter. Die Erdgaskraftwerke, die kriegen sie unterhalb von 1000 Stunden nicht in die grüne Zone hoch. Die ist nämlich egal für die Turbinenleistung, weil sie ja, da einfach linear reingehen, Erdgaspreis, gut, der ist jetzt hier ein bisschen höher angesetzt, wie vielleicht im Markt gerade üblich, aber das, wenn Sie in die Zukunft denken, wird das auch ein bisschen nach oben gehen. So, das heißt, Erdgaskraftwerke, um das einmal in Vergleich zu setzen, die werden halt in diesen 2.000 bis 4.000 Stunden rentabel, aber das sind sie halt eher normale Zukunft nicht zu sehen. So, jetzt kommt die Frage, brauchen wir denn überhaupt sowas? Und wie viel? Und jetzt kommt natürlich wieder Konkurrenz zu der IWES. Ich habe jetzt mal einen völlig anderen Ansatz gemacht, die Speicherkapazitäten auszurechnen. Wirklich komplett anders. Das war ganz gut, man geht mal ganz anders ran. Ich habe mal gesagt, wir schauen uns mal an, wie viel in Deutschland in den letzten 20 Jahren passiert ist. Hier diese roten Kästchen entsprechen der der Kapazität der Solar- und Windkraftwerke in Deutschland. Wir haben also hier in Gigawatt ausgedrückt, sozusagen die Leistung, was wir installiert haben. Und wenn man nun als Physiker so eine Kurve sieht, ich sage jetzt einfach als Physiker, ohne Theorie, hier ist also logarithmisch aufgetragen, klar, dann habe ich gesagt, diese Kurve hat eine Steigung, das kann man hier reinlegen, von 15%. Und ich habe diese Kurve einfach mal weitergezeigt. Im Moment geht es ein bisschen steiler hoch, das interessiert nicht. Wir wollen mal längerfristig den Trend hier mal anschauen. Und der Frage nachgehen, sind wir wirklich gut beraten, wenn wir die grünen Punkte, die hier eingeschätzt werden, das ist die IWES-Studie Schluch, sehen von Ihnen? Oder? Wenn wir die Studie hier reinlegen, dann liegt die halt hier. Die geht also davon aus, ab nächstes Jahr kommt es zum Baustopp, nicht für Kernkraftwerke, sondern für Erneuerbare. Ob das politisch komplett funktioniert, bei sinkenden PV-Preisen, bei neuen Installationen in der Nordsee, kann man lange darüber diskutieren. Ich mache jetzt einfach mal die Kurve hier weiter. Was wir sehen ist, dass wir bereits 2020 natürlich dann so viel installiert haben, wie hier erst in, ja, in nächste Generation oder so. Logarithmisch. Ja, die Kurve ist logarithmisch. Ich meine, ich möchte darauf hinweisen, die meiste Zeit ist sie viel steiler gewesen, die Kurve. Aber wir haben seit, wenn ich die global übrigens zeige, die Kurve hat sie weltweit 35% Steigung. Wir haben dann in Deutschland fallen wir massiv gegenüber alle anderen Länder zurück. Das ist die 15% Kurve. Aber lassen wir auch das mal außen vor. Was ich jetzt mache, ist Folgendes. Ich gehe jetzt nicht auf den Speicherbedarf in der Form ein, dass ich frage, wie viel Strom muss ich vorhalten, sondern wie viel kostenloses Strom gibt es gar nicht. 2 Cent Strom ist auf dem Markt. Im Moment haben wir gesehen, überhaupt keiner. Strom ist irgendwie das da unten. Auch in den nächsten paar Jahren sehen wir da nicht viel. Aber ab ungefähr 2017 werden wir in den Bereich kommen, dass, Ende der Kurve haben wir vorher gesehen, dass 1 Terawattstunde auf dem Markt ist, was nicht in die Netze integriert werden kann, weil es niemand braucht. Und wenn ich jetzt natürlich mit dieser forcierten Kurve hier hochgehe, dann wird dieser Bedarf natürlich genau dort enden, wo er eben in anderen Studien auch endet und bekomme hier hin. Jetzt muss ich ein bisschen schneller machen, habe ich gelernt. Beispielstandorte, hier sehen wir ein altes Oberdecken, was heute nicht mehr richtig in Betrieb ist. Da würde ein Stadtwerk tatsächlich ein 75 Meter Radiusteil hinbauen, 1,2 Gigawatt, wird wunderbar passen. Attdorf. Wir verstecken Attdorf. Hier. Da ist Attdorf. Diese Zylinder hier unten in dem Graben, wo keiner mehr eine Sichtproblematik hat, weil das tief im Wald liegt, kann 14 Gigawattstunden abspeichern. Der Wasserbehälter ist ja hier schon überall aufgebaut, also überhaupt kein großes Problem. Man muss es nur geschickter verstecken. Wenn Sie es da oben hinmachen, dann die One-Bagger, gefällt Ihnen halt nicht. So, Vision natürlich, die große Kiste irgendwann mal vielleicht so beim Fluchsee hinzustellen, weil hier die ganzen Anschlussleitungen und alles sehr, sehr gut da ist. Riesenleitungen, die Blutleitung zum Rhein. Hier so ein Zwischenbecken, wo man dann den Pendelbetrieb auch ein bisschen fahren könnte. Wäre natürlich ganz toll. So, geologische Bedingungen und so weiter. Ich klicke das mal weg hier. Ich will am Schluss noch diese Zusammenfassung Ihnen auflegen. Und zwar sehen wir jetzt folgende Vorteile. Die Speicherkapazität geht erstmals in der Pumpspeichergeschichte in den Bereich von Terawatt. Kannten wir bisher nicht bei künstlich angelegten Pumpspeichern. Wir haben eine Effizienz zwischen 80% und 85%, weil wir genau wissen, das ist die Effizienz von Wasserpumpen und Pumpspeicherkraftwerken. Wir haben kein Ressourcenproblem, kein Lithium, Blei, sonst irgendwas. Wir brauchen keine Berge. Wir können es überall machen, wo halt irgendwo unten Fels kommt. Kommt aber fast immer irgendwann mal. So, Entsorgung von dem ganzen Ding. Kein Problem. Wasser raus, fertig. So. Geringer Flächenbedarf. Das ist ein Punkt, den ich nochmal fett gedruckt habe. Ein Pumpspeicherkraftwerk mit 400 Meter Höhe, was schon deutlich besser ist wie die Kreidegruben, hat ungefähr 10 Kilowattstunden. Dieses System hat 2 Megawattstunden pro Quadratmeter. Das ist ein Faktor 100 höher in der Energiedichte wie unser klassisches Pumpkraftwerk, was in so einem eng bebauten Land wie Deutschland ein echtes Thema ist. Sie brauchen nur, ich sage jetzt mal, 5 so Rennbahnen in Deutschland stilllegen, dann haben Sie die Fläche, die Sie brauchen. So, weniger Wasserbedarf, weil wir ja das nur als Hydraulikflüssigkeit nehmen. Wir haben laune bekannte Technologien, also kein einziges Bauwerk, obwohl es in der Kombination überraschend ist, kein einziges Bauwerk ist noch nie gebaut worden. Also die Sägerei ist bekannt, die Schachtbau ist bekannt, das Freischreiben und so weiter. Der Preis fällt mit 1 durch R hoch 2, deswegen können wir in den Bereich von 100 Euro im Kilowatt gehen. Ich habe noch dazu geschrieben, Schwarzstartfähigkeit, mögen ja die Leute immer vom Stromgewerbe, rotierende Massen, ist ja auch irgendwie ganz nett und das wäre es dann gewesen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Heindl. Also, ich weiß jetzt ganz genau, warum das wie so Querdenker auf Bord bekommen haben. Vielen Dank für diesen sehr erfrischenden Vortrag und ich habe ja immer die letzten Jahre zu ihm gesagt, Proof of Concept und mich freut es sehr, dass Sie jetzt schon zwei Schlagdecke gefunden haben, die sagen, ja, das interessiert uns auch nämlich und es darf darum gehen. Also super, ist schon wirklich, ja, also es ist toll, die Entwicklung. Fragen. Eins Nummer zwei. Sie hätten am Ende gar nicht so schnell machen müssen.
Es gibt ja von einem Frankfurter Kollegen, auch Physiker, weil dieses Konzept in der Nordsee oder jeweils im Atlantik so Halbkugeln aus Beton zu versenken. Haben Sie das mal dagegen verglichen?
Ich habe dagegen ein Patent angemeldet. Was wir übrigens jetzt auch demnächst ausprobieren. Der Punkt ist mit diesen Kugeln, die Idee ist erstmal ganz gut, versenken, Wasser rauspumpen und Wasser wieder einströmen lassen. Problem, Betonkugeln sind teuer. Mein Konzept lautet, wir nehmen einen großen Sack, füllen den mit Schottersteinen und pumpen das Wasser raus. Schotter ist inkompressibel, die Lücken sind zwar nur 50%, aber das funktioniert. Ich habe vorgestern hier mit dem Chef von den rheinischen Kiesgruben die Vorgespräche geführt, um sowas hier im Rhein in den Baggerseen zu machen, weil nämlich unten in den Baggerseen ist viel Platz, es sind 100 Meter tief, sieht bloß keiner, wenn man oben schwimmt. Und da können wir jede Menge Speicher bauen. Kommt aber erst im nächsten Jahr der Vortrag.
Danke, Freunde.
Ja, hallo, Jakob Swehler vom österreichischen Umweltbundesamt. Meine Frage bezieht sich auf die etablierten Technologien. Sie haben beschrieben, dass Sie nur etablierte Technologien einsetzen. Und mich würde es interessieren, ob es wirklich Pumpen gibt, die mal so eben, ich habe da die Zahlen jetzt nochmal rausgesucht, 4 Millionen Tonnen bis 2 Milliarden Tonnen Felsen, die wir erheben können.
Ja, natürlich gibt es die, weil nämlich diese Pumpen müssen einen Druck von 26 Bar, das entspricht einem Wasserpegel von 62 Meter, also absolut Standard, können Sie überall bei Volt kaufen, bis bei der ganz großen forcierten Version 200 Bar, beziehungsweise wenn Sie reduziert arbeiten, wenn Sie nämlich die Pumpen aufs Dach setzen, mit 160 Bar arbeiten, können Sie bei die höchsten Pumpspeicherkraftwerke, die es glaube ich auf der Welt gibt, sind 1800 Meter hoch, also das ist immer noch ein Druckbereich, den man kennt. Also da könnte, ich habe bei Volt natürlich erkundig gemacht und Volt hat gesagt, können Sie alle liefern, diese Pumpen und Turbinen. Der Clou ist ja tatsächlich, dass die Hydraulik das dann löst, weil der Druck muss aufgebaut werden von der Pumpe mit ganz konventionellen Pumpen. Und dann habe ich aber meinen halben Quadratkilometer Fläche, die diese Milliarden, also 2, irgendwas Milliarden Tonnen hochhebt. Geht tatsächlich, ja. Verblüffenderweise.
Weitere Fragen? Also wenn Sie noch Sachen haben, die jetzt
überschreiten. Ja, ich wollte noch ein paar Folien hätte ich eigentlich noch gehabt. Ich hatte da gedacht, ich bin halt aus der Zeit raus. Ich wollte noch ein paar Nebenbedingungen für den Bau hier erläutern. Einmal geologische Bedingungen, was wir brauchen, ist ein Gestein, wo die Neigung gering ist. Also die Alpen zum Beispiel sind schlecht, weil die sind so aufgeknittert und dann haben sie diese ganzen Scherprobleme. Also die Alpen weiter normale Kraftwerke. Im flachen Land haben sie normalerweise ebene Geologie, da kann man so schön bauen. Hydrologische Bedingung ist, wir brauchen Zu- und Ablauf. Wenn man bestimmte Dimensionierung macht, können wir mit Flüssen arbeiten oder vielleicht sogar mit dem Meer. Wir haben also jetzt mit Desertec kommuniziert und Desertec hat Interesse zum Beispiel das einzubauen in Afrika. Da nimmt man dann typischerweise Meerwasser und dann können Sie mit einem Drittel der Stromleitung nach Europa rüberkommen, weil Sie ja zwischenspeichern und nicht nur 8 Stunden, sondern dann 24 Stunden durchliefern. Die Marktbedingungen hängen natürlich sehr kritisch für uns ab, das Ganze ist weltweit einsetzbar. die Wirtschaftlichkeit, wie gesagt, diese vierte Potenz, die ist völlig unüberlegt. Alle anderen Systeme argumentieren immer damit, dass sie mal in die Serienproduktion gehen. Und da gibt es die Lernkurve, doppelt so viel gebaut, 10% billiger, doppelt so viel gebaut, 10% billiger. Funktioniert bei Lithium natürlich nur begrenzt, weil wir schon am Ende der Lernkurve fast sind. Wir können vielleicht nochmal einen Faktor 100 mehr bauen, aber dann kommen wir um 60% runter. Das geht nicht beliebig. Hier wissen wir es aufgrund der physikalischen Struktur. Kritische Punkte vor und unter Technologie, aber wie gesagt, das sind die Marktführer mit uns im Boot. Herbenknecht für die Tunnelmauerei und Freudenberg für die Dichtungstechnik. Hier nochmal die Energiedichte. Das, wie gesagt, die Folien haben Sie, da können Sie nochmal nachschauen. Und ökologisch nochmal, der Footprint ist so gering, weil der Wald da oben, oder was auch immer Sie da oben dann anlegen, also ich habe Hotelanfragen inzwischen. Ich meine, klar, da fahren Sie mit der Seilbahn hoch. Im Morgen sind Sie mal ein bisschen weiter unten, dann packt es dann meistens drauf. Also ich habe das vorgetragen bei in der Nähe von Schluchsee, und da sind ja diese ganzen Hoteliers, die von der Wasserkraft leben. Die sind davon begeistert, weil sie wissen, dieses, da wo das gebaut wird, da haben sie keine leeren Hotelbetten mehr, weil die Leute sich das anschauen. Das ist wirklich ein Clou in der Landschaft. Wir haben so null. Also deswegen haben wir hier, also tatsächlich die regionale Bevölkerung ist da wirklich leicht davon zu überzeugen. Ich finde das wirklich cool. Also wenn sie nicht gerade so bauen, dass sie das damit die Stadt verschatten, aber das kann man ja nicht gerade hinkriegen. Unsere Entwicklung vielleicht noch, was wir machen, wir sind im Moment auf Investorensuche. Wir machen aber eben gerade ein Forschungsverbundprojekt. Da ist es drin, das KIT für die Geologie. Professor Blüm, Professor Schilling und Professor Kohl hier. Wir haben das Fraunhofer-Institut Umsicht drin, das ist der Dr. Wolf, der sich da um die Stromintegration kümmert. Wir haben Herrn Knecht und Freudenberg, habe ich schon erwähnt. Wir haben die TEWAG, das ist ein Bohrunternehmen, mit drinnen. Wir haben auch noch ein bisschen gesellschaftliche Studie, Professor Selke, der sich um die Frage der Akzeptanz und der Problematik hier in dem Umfeld beschäftigt. Wir hoffen, dass wir einen Standort bis 2013 gefunden haben, für den wir dann eine konkrete Planung bauen können und vielleicht ab 2018 das erste Mal sowas sehen, Proof of Concept.
So, super. Ist das, ich, vielen Dank. Vielen Dank, Herr. Es ist mit den neuen Technologien immer so, dass sie sehr lange reden, sehr lange Vorträge halten, sehr lange überzeugen, und irgendwann haben sie eine kritische Masse mit dabei, dass sie das mal ausprobieren können. Ging mir genauso bei Power to Gas. Dennoch muss ich sagen, Gas und Strom, wir tun uns da eigentlich nichts, weil das kann das Stromproblem lösen oder halt andere Sachen, aber wir haben noch andere Bereiche wie die Mobilität, wie die chemische Industrie, da werden sie halt um die Gassache nicht drum rumkommen.